Muss nur gucken, dass wir keine Namen benutzen. Es geht nämlich um den Gerichtsprozess
Ja,
quasi. Ja. Und ich werde halt einen Gedanken irgendwie nicht los und ich glaube, ich habe das auch schon mal angesprochen, aber irgendwie prägt er mich die letzten Tage so ein bisschen. Und zwar die Frage nach Schuld. Und zwar nicht nach seiner, sondern nach meiner in dem Ganzen.
nach deiner.
Ja, weil wo ich ihn kennengelernt habe, im Training, war das ja so, dass er schon irgendwie so einen kleinen Crush auf mich hatte und dann wollte er dann zu mir kommen und sich mit mir unterhalten und das haben wir auch gemacht und es war auch alles nett. Und ich fand ihn halt freundschaftlich nett. Und ja, ich weiß nicht, er wahrscheinlich mehr, keine Ahnung. Wenn du schon mehr als einen Typen hattest, der einen Crush auf dich hatte, dann siehst du das irgendwann in deren Augen. Die haben diese Puppy-Eyes, die gucken dich an mit so einem Welpenblick von.
Darf ich haben?
Und
Darf ich
ja,
spielen? Kann ich machen?
ich finde es super schade, weil du siehst das halt in den Augen von den Leuten und du kannst mich nicht verarschen. Ich habe einfach schon zu viele Menschen kennengelernt und ich habe eine zu gute Menschenkenntnis, als dass es einfach an mir vorbeigehen würde. Und ich habe es bei ihm gesehen und das war ja der Zeitpunkt kurz bevor ich aus Siegen nach Stuttgart runtergezogen bin. Und ja, ich bin dann, ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir hatten. Da waren wir eine Runde spazieren, waren hinten im Park und sind dann zurück zu meiner Wohnung gelaufen. Und auf dem Weg zu meiner Wohnung hab ich ihm erzählt, dass ich möchte oder nicht möchte, dass er sich irgendwelche falschen Hoffnungen und Vorstellungen macht. Und dass ich halt diesen Blick bei ihm sehe und dass ich weiß, dass er sich ja auch nicht nur mit mir anfreunden wollte, sondern er wollte mich ja kennenlernen. Wahrscheinlich, weil er halt Interesse an mir als Mensch hatte und vermutlich eher als Beziehungspartner als als gute Freundin. Und habe ihm von vornherein gesagt, schau mal, erstens, ich habe das gleiche Interesse nicht an dir, ich sehe dich nur als Freund. Und zweitens, so, ich kenne diesen Blick von Leuten und du guckst mich mit diesem Blick an. Und ich möchte jetzt einfach direkt klar machen, das wird nichts, weil ich habe kein Interesse an dir in so einem Verhältnis. Und ich ziehe nach Stuttgart um, so,
Und ich bin eh erstmal
und
weg.
ich bin sowieso erstmal weg. Ganz egal, wie unsere Freundschaft sich entwickelt. So, ich ziehe um und ich bin dann nicht hier und wir können gerne Kontakt halten und wir können gerne telefonieren, aber mach dir keine falschen Hoffnungen, weil irgendwas anderes wird nicht laufen. Und ich habe schon zu viele Leute kennengelernt, denen ich am Anfang auch gesagt habe, pass auf, da läuft nichts. Und dann waren die in so einer Friendzone und haben sich ganz lange Hoffnungen gemacht und es wurde halt irgendwie nicht wirklich besser. Und ich dachte, wenn ich das einfach sofort ehrlich kommuniziere, vielleicht kann ich es halt
Vielleicht ist das
aufhalten.
dann fair, ne? Ja.
Genau. Und irgendwie hat das aber nicht so richtig funktioniert. Und ich dachte erst gerade auch, weil ich weggezogen bin und so, ja, wir sind ja gut befreundet, funktioniert irgendwie. Aber jedes Mal, wenn ich bei ihm zu Hause zu Besuch gewesen bin, habe ich halt gemerkt, dass er mich einlädt zum Kuscheln, dass er mich einlädt in sein Bett, dass er halt mehr Interesse hat als nur Freundschaft. Und das habe ich jedes Mal wieder unterbunden und abgewiesen und dachte mir, naja gut, der ist auch einfach ein bisschen sozial stoffelig, vielleicht fragt er halt einfach ein paar Mal öfter nach. Und das ist ja in Ordnung, der respektiert ja meine Grenzen, passt
Ja, das
schon.
hat er ja immer gemacht. Hat er immer die
Genau.
Grenze respektiert und dann war er dann dahingehend nicht übergriffig.
Genau. Und ich habe halt Angst, auch in meinen previous relationships war das ja ganz oft so, dass ich irgendwie auch einen großen Schaden bei den Partnern angerichtet habe. Ich war zwar immer ehrlich, aber ich war auch immer ein Arschloch.
Es gibt einen Shakespeare-Charakter und über diese Frau wird gesagt, dass sie die gebrochenen Herzen ihrer vergangenen Beziehungen wie an einem Gürtel tragen könnte. So dieses Bild wahrscheinlich.
Ich hatte mal was mit einem Jungen, nur weil ich mit dem viel gesoffen habe. Und ich habe ihm von vornherein gesagt, da wird nichts laufen, so an Beziehung. Wir betrinken uns, wir landen in der Kiste und mehr will ich von dir nicht. Ich mag dich, weil du Schnaps im Schrank hast und ein Bett, wo du schlafen kannst. Und das sind zwei Dinge, die ich von mir gerade nicht behaupten kann. So. I like you as a drinking buddy, aber mehr läuft da nicht. Und
Ja.
ich habe mich da auch dran gehalten. Und ich
Fast wie so eine
hab
Business
das sehr
Relationship.
regelmäßig auch offen kommuniziert und habe gesagt, so verrenn dich hier in nix, wir haben keine Beziehung. So, nur dass du es im Hinterkopf behältst. Und natürlich hat er sich verrannt.
Ja.
Wer wird das nicht tun?
Ja.
Klar. So, wir haben über, ich glaube, bestimmt fast ein halbes Jahr miteinander regelmäßig geschlafen. Natürlich verrennt der sich da rein.
Ja, das
Aber
ist ein Stück
inwiefern
weit ja
war es
menschlich.
meine Verantwortung, zu wissen, dass ich ihm das Herz brechen würde und es nicht zu tun? Weil ich bin ja da reingerannt mit dem Wissen, dass ich ihn verletzen werde und ich habe ihn vorgewarnt. Ich bin hingegangen, ich habe gesagt, pass auf, ich möchte nur mit dir schlafen und saufen und ansonsten habe ich kein Interesse an dir, wenn du dich in mich verliebst, dann auf eigene Verantwortung. Und ich habe dir von vornherein gesagt, da wird keine Beziehung raus entstehen. Der Rest ist dein Problem. Ich bin zum Saufen hier. So, du kümmerst dich um deine Gefühle und ich kümmere mich um meinen Alkoholpegel. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Aber ich wusste ja, dass es nicht funktioniert. Ich wusste von vornherein, wenn ich da rausgehe, wird er ein gebrochenes Herz haben. Punkt.
Mhm. Und genau das ist passiert. Du hast es mit Ansage gemacht.
Ja, ich habe das mit Ansage gemacht. Das macht es jetzt nicht unbedingt besser, wenn ich dir sage, ich breche dir deine Nase und ich breche dir dann deine Nase. Dann habe ich dir trotzdem deine Nase gebrochen.
Ja, halt jetzt, hast, ja,
weiß ich nicht.
Ein Stück weit funktioniert die Analogie, aber wenn du vor mir stehst, sagst du, ich werde dir heute Abend die Nase brechen, dann kann ich mich halt darauf vorbereiten. Irgendwie, wie auch immer das dann aussehen mag, irgendwas, was ich für sinnvoll halte. Und du würdest mir nicht die Nase brechen und dann sagen, ach ja, ich wollte dir eigentlich schon vor 2 Stunden sagen, dass ich dir irgendwann mal die Nase brechen will.
Ja.
Habe ich halt vergessen.
Aber du kannst halt auch, du hast die Option zu sagen, ja, ich gehe, dann kannst du mir heute Abend nicht meine Nase brechen. Die Option
genau.
hast du ja.
Genau, wenn du die Metapher so weiter stricken willst, dann ja.
Und das Problem bei dem Ding mit dem Nasebrechen und mit dem Herzbrechen ist, dass beim Nasebrechen in der Regel keine Gefühle involviert sind, beim Herzbrechen aber schon. Wenn du in jemanden verliebt bist und die Person sagt, ja, aber eigentlich erwidere ich das nicht. Lass mal ein bisschen Spaß haben und gucken und das war's, aber mach dir da keine großen Hoffnungen. Dann denkt man als Hals über Kopf verliebte Person natürlich trotzdem, ja, aber vielleicht entwickelt sich ja was, vielleicht braucht ihr nur mehr Zeit, um warm zu werden, vielleicht kommt das noch, wenn das 2 Monate läuft oder ein halbes Jahr, vielleicht entwickelt sich was, lass das mal auf uns zukommen. Und die halten sich im Kopf diese Tür offen von, vielleicht entwickelt sich bei ihr ja was. Ich habe von Anfang an die Tür zugeschlagen und abgeschlossen. Da war nichts mit Tür. Aber die andere Person hält halt diese Tür in deren Kopf noch offen. Und das macht es halt schwierig, weil die reden sich dann ein, dass da Hoffnung besteht und dann bleiben die. Weil die denken, man kann ja hoffen. Und das ist halt dieser Fehler, weil ich von Anfang an ja weiß, da ist keine Hoffnung und ich weiß auch, dass die sich welche machen. Und ich kommuniziere zwar, dass sie sich keine machen müssen, aber ich weiß, dass das trotzdem nicht aufhört. Und damit ist es gewissermaßen meine Verantwortung, weil ich das ja alles sehr bewusst tue und das alles mitkriege, da eigentlich so eine Bremse reinzusetzen. Also jetzt in dem Beispiel von dem Typen, der jetzt vor Gericht steht, ich hätte ja von vornherein sagen können, schau mal, ich sehe, dass du Gefühle für mich hast, die ich für dich nicht erwidere. Und ich habe das Gefühl, das wird, wenn wir eine Freundschaft haben, zwischen uns als Freunden stehen. Und ich möchte das nicht, deswegen möchte ich mit dir nicht befreundet sein. So, aber ich hätte eine Menge Freunde in meinem Leben nicht gehabt, wenn ich zu allen Leuten deswegen die Freundschaft beendet hätte. Und das wollte ich nicht, weil der ist ja nett. So. Aber
und das Faire daran, finde ich, ist die Kommunikation im Vorfeld.
Genau, aber trotzdem, ich weiß ja, wie gefährlich ich als Persönlichkeit sein kann. Menschen mit Borderline haben in Beziehungen dieses Phänomen von Lovebombing, dass die halt erstmal super viel geben und super aufmerksam sind und nett sind und du kannst alles von denen kriegen, alles mit denen machen, ist toll. Und das passiert ja auch häufig in Freundschaften zu einem gewissen Level. So erst kommt ganz viel und irgendwann bröckelt es so ein bisschen und dann pendelt sich das irgendwo ein. Und diese ersten paar Wochen oder manchmal auch Monate wirken halt dann irgendwie sehr close und sehr intensiv. Oder so Sachen wie, ich weiß, dass ich relativ empathisch bin und ich weiß, dass ich gut die Gefühle von Menschen verstehen kann und dass man sich mit ihr relativ gut unterhalten kann. Und ich habe auch schon viel zu oft so Sprüche von Leuten gehört, ja, so gut konnte ich mit noch keinem reden, so schnell habe ich mit noch keinem vertraut.
Das habe ich dann nie irgendwie mal erzählt.
Und,
ja, genau.
Und ich weiß ja, dass Leute schnell diese Connection zu mir gespürt haben bis jetzt. Und dann fühlt sich das nach was Besonderem an für die anderen, aber für mich nicht. Weil Menschen mit Borderline, die haben dieses Lovebombing, die sind gut im Spiegeln, die sind gut, sich auf Menschen einzustellen.
Und das ist auch irgendwann dann eingespielt und normal.
Genau, so dieses Manipulativsein ist nicht immer eine Sache, die man sich ganz offensichtlich überlegt und die man dann macht mit bösen Absichten. Manipulativ sein bedeutet zum Beispiel auch, dass man viel nett ist zu Menschen, weil man dann weiß, man bekommt von denen Gegenleistungen, aber man macht das nicht nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt nett zu dir bin, dann gibst du mir ganz viel zurück, sondern du bist ja auch nett zu Menschen, von denen du weißt, dass du dann Gegenleistung kriegst. So funktionieren Freundschaften.
Ja.
Aber bei Borderline wird das schnell vorgeworfen als, ja, du bist manipulativ und berechnend. Aber eigentlich hat man das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, diese Mechanismen. Man manipuliert sich ja ständig gegenseitig. Und Menschen mit Borderline machen das halt ein bisschen
mehr.
Aber nicht bewusster, nur mehr. Und ich weiß das und trotzdem sind mir diese Prozesse nicht immer bewusst. Und ich weiß auch, dass ich das mit ihm am Anfang gemacht habe und mir war das trotzdem nicht immer bewusst. Und dann habe ich nachher gedacht, ja, das hättest du besser wissen können. Und das ärgert mich, weil gewissermaßen wusste ich es besser, weil ich ihm nach 2 Wochen Freundschaft gesagt habe, hear me out, ich werde umziehen, ich habe keinen Bock auf eine Beziehung, ich habe kein Interesse an dir als Beziehungspartner. Arschkarte. So, aber ich wusste ja auch von vornherein, dass das bei ihm nicht ankommt. War mir auch klar.
Bisschen das
Als,
Männerklischee, oder?
ja, als erwachsene Frau, die das ja weiß und mitgekriegt hat, hätte ich ja einfach unsere Freundschaft an dem Punkt beenden können und ich habe es nicht getan.
Ja. Und meinst du,
Und
das ist der Knackpunkt, wo du jetzt Schuld suchst?
ja, und zwar nicht nur bei ihm, sondern rückläufig tatsächlich für alle möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen und Partnerschaften, die ich hatte. So auch mit M zum Beispiel, mit dem ja eine sehr lange toxische Beziehung war, wo er jetzt auch nicht unbedingt eine gute Rolle gespielt hat, aber ich halt auch nicht. So, und
Ja.
wir waren beide das Arschloch in der Beziehung und das hat sie so unglaublich gut und so unglaublich scheiße gemacht und
Ja,
das ist in Ordnung.
ihr wart Joker und
Aber
Harlequin.
er schon. Und es war okay. So, es ist okay. Wir haben daraus gelernt. Das ist in Ordnung. Aber der Punkt ist, ich habe ja auch meinen Teil dazu beigetragen, dass er sehr viel Leid erfährt. Ich habe ihn auch traumatisiert, so wie er mich traumatisiert hat. Und ich weiß das. Oder in der Streitsituation mit D, wo ich mir mal eine eingefangen habe. Ja, ich habe ihm ins Gesicht gespuckt. Er hat mir eine gescheuert. Also, ja, wer hat jetzt den ersten Stein geworfen? Es
Ja,
ist. Ich
wer von euch
war auch.
im Sinn ist, wer für den ersten Stein?
Ich war
Ja,
jetzt nicht
genau.
immer nett. Also kann man jetzt von mir nicht behaupten, dass ich da so ein guter Mensch war. Und ich habe damit oft viel Schaden bei Leuten angerichtet und es war nie Absicht. Und es kotzt mich so an, dass es trotzdem immer passiert ist, weil ich dachte mir immer, ja, ich mache das jetzt mal irgendwie vorsichtig und so. Ich mag ja den Menschen, passiert schon nichts. Und dann geht's schief und es ist immer schief gegangen. Und ich habe immer alles kaputt gemacht. Und es war so, du packst irgendwie was an und dann fällt es in deinen Händen auseinander, wo ich das Buch von Mäusen und Menschen gelesen habe. Da ist dann dieser Grobian, so ein großer Dicker. Ich glaube, Lenny heißt der. Und, oder George, ich weiß es nicht, wir vertauschen die Namen immer. Und der hat kleine Mäuse in seiner Tasche und der streichelt die immer, weil die weich sind und er die mag. Der liebt Mäuse, aber die sterben immer, weil er hat große Hände und dann ist kein Sauerstoff in der Tasche und immer an einem gewissen Punkt zerquetscht er die aus Versehen und dann sind die tot. Und dann ist er immer super traurig, weil er die Maus getötet hat, aber geht sich dann eine neue suchen und denkt, diesmal mache ich es besser. Und so fühlt sich das für mich an. Das ist so belastend. Und gewissermaßen, wenn ich mich auf einen Narzissten einlasse und der Narzisst bricht mir mein Herz, dann ist der Narzisst mit seinen Persönlichkeitseigenschaften und seinem Sein mit Schuld dafür, dass die Beziehung nicht gut gelaufen ist. Ja, ich habe mich drauf eingelassen und vielleicht wusste ich nicht, dass er ein Narzisst ist und vielleicht und so weiter und ganz klassischer Fall von Scheiße gelaufen. Aber trotzdem kann man in so einer Situation sagen, ja, der Narzisst ist verantwortlich für seine Taten. Und er hat der anderen Person Schaden zugefügt. Der Narzisst ist schuld an dem Schmerz der anderen Person. Man sagt ja, ich bin das Opfer eines Narzissten geworden. Kein Narzisst wird ankommen und sagen, es ist aus Versehen kaputt gegangen. Also, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass die das immer alles mit Absicht machen. So, manchmal sind Menschen auch aus Versehen ein Arschloch und das ist
Ja.
okay. Aber trotzdem sind grundlegend Narzissten manipulativer, berechnender, kann man so sagen. Und ich habe halt als Mensch mit Borderline auch nicht so wenig Überschneidungen mit Narzissmus. Und gerade was dieses Manipulative und so weiter angeht, das muss man ja schon irgendwie mit im Kopf haben. Und ich weiß das.
Man
Ich
muss das
weiß
von sich
das.
selber ja ein bisschen wissen und das ist ja eigentlich das Faire daran. Du
Da
wusstest das von dir
war
selber und du
mal
hast das kommuniziert.
ein Junge und der war ein herzensguter, lieber Junge von nebenan. So ein Herzensjunge, so ein Süßer. Und wir waren auf dem Ausflug zusammen und er hat mich angeguckt mit diesem Welpenblick von, ah, oh, ich würde sie so gerne küssen. Und ich war so, nee, machst du nicht. Und er war so voll aus allen Wolken gerissen, wie, was mache ich nicht? Ich so, ja, das mit dem Küssen kannst du dir abschminken. Woher weißt denn du das? Und dann habe ich ihm erklärt, dass Männer diesen Gesichtsausdruck drauf haben, kurz bevor sie sich selber richtig in die Scheiße reiten. Und genau so guckt er gerade. Und ich war so, du reitest dich nicht damit in die Scheiße. Du hattest gerade eine toxische Beziehung und du hast mir die ganze Autofahrt über die letzten 8 Stunden so die Ohren davon vollgeheult, wie schrecklich das gewesen ist. Und ich kann das verstehen. Ich hatte auch schon so eine. Aber du bist nicht der Typ Charakter, der sich jetzt direkt Hals über Kopf in die nächste Scheiße stürzen sollte. Und ich bin Scheiße. Mach das nicht. So, und ich habe ihm grundlegend in einem sehr friedlichen Gespräch danach gesagt, pass auf, Du hast halt einfach einen sehr liebevollen, sanftmütigen, guten Charakter mit einem super lieben Herz und du bist ein toller Mensch und ich bin das nicht und ich weiß das. Und manchmal bin ich ein bisschen viel für Leute. Und für Leute wie dich bin ich ein bisschen zu viele. Und das ist nicht böse gemeint. Du bist nicht zu wenig und ich bin nicht zu viel. Wir sind mal einfach nicht kompatibel miteinander und das ist in Ordnung. Aber ich würde dir nicht gut tun. Und ich weiß das. Also lass uns das lassen. Und er war super dankbar dafür. Hat sich tatsächlich
Ja.
bedankt und hat einen Tag später gesagt: Hey du, ich habe mir da nochmal Gedanken drüber gemacht und eigentlich hast du recht. So, du bist als Freundin ein super toller Mensch und ich mag dich richtig gerne, aber so lebenstechnisch und charaktereigenschaftstechnisch und so, das wäre eine super dumme Scheißidee. Du hast völlig recht. Und ich war so, ja, ist mir aufgefallen.
Ich habe auch schon mal jemandem so ähnlich so einen Korb gegeben. Und
Ja.
dann, wenn man dann quasi so ähnlich wie man irgendwas im Suff beschließt und dann am nächsten Morgen nochmal drüber nachdenkt, nachdem wir einen Tag später schon mal nachgedacht haben, war so, ach ja, warte mal, war schon in Ordnung. Ja, aber man weiß das halt nicht immer.
Aber ich wusste es ja, bei S
Ja,
wusste ich es ja.
ja.
Und ich frage mich halt jetzt, das, was ihn in seinem Kopf hat die Psychose entwickeln lassen, war ein klar, Substance Abuse, die Vorgeschichte, der Vater hat ein geschlagenes Kind verloren, das mit dem Job, das mit den Schulden. Also es war halt alles nicht geil.
Es war so eine
Das mit seiner
Downward-Spirale.
Mom, mit der Erkrankung, die sie dann bekommen hat, da war eine Menge, die scheiße gelaufen ist. Aber das allerletzte, was scheiße gelaufen ist, bevor die Drogen genommen hat und sich einen Film gefahren hat, war, dass ich ihn abgewiesen habe. Weil das war, wo ich bei ihm zu Besuch gewesen bin und er mich küssen wollte und ich habe ihn zusammengefaltet, weil er hat mich auf die Wange geküsst und ich habe ihn zusammengefaltet, dass es nicht geht und dass ich das nicht will und dass er sich jetzt bitte verpissen soll und dass er das nicht nochmal machen soll. Und dass ich auch, wenn ich jetzt so merke, dass er seine Gefühle eben nicht so im Griff hat, und dass ich ihn jetzt über 2 Jahre Freundschaft immer erzählt habe, dass das nicht läuft und dass ich das nicht erwidere. Und er macht sich immer noch diese Hoffnungen, dass das für mich jetzt der Punkt ist, wo ich mich aus der Freundschaft zurückziehen will und mich um mich kümmern möchte, weil ich das nicht gut finde und weil ich damit nichts zu tun haben will.
Fand ich sich über 2 Jahre hinweg dann immer noch Hoffnung
Genau.
zu machen, das ist eigentlich ein
Und
zu langer Zeitraum.
das habe ich kommuniziert. Ich habe gesagt, jo, das funktioniert nicht. Ab dem Zeitpunkt so bin ich raus. Und dann habe ich mich von der Freundschaft auch distanziert. So, aber das war ja auch eine von den Sachen, die ihm in seinem Leben Halt gegeben haben, die Freundschaft zwischen uns. Die hat ihm ja sehr viel mehr bedeutet,
Das ist
wie
richtig.
gerade wie mir gegen
Und
Ende.
das war kurz vor Corona, ne? Weil mit Corona kam ja auch ganz viel mit Lockdowns und Isolation von Leuten. Und wenn die sowieso ein schwaches soziales Umfeld hatten, dann war das mehr
Ja.
Isolation. Wir hatten ja noch richtig Glück damit, aber
Naja, der hat ja auch irgendwo mal diese Psychedelika genommen und danach hat er irgendwie angefangen, komisch zu schreiben. Und dann kam erst Corona. Also ich glaube, es hat sich irgendwie ganz doof alles ineinander verwurstelt. Aber so grundlegend bin ich das Letzte, was sein Fass zum Überlaufen gebracht hat, bevor irgendwelche Drogen ihm den Schalter umgelegt haben. Und ich habe halt das Gefühl, wenn ich ja von Anfang an von dieser Freundschaft wusste, dass sie damit enden wird, dass seine Gefühle zwischen uns als Freunden stehen und dass einer von uns beiden mit einem gebrochenen Herzen aus der Freundschaft rausgeht und ich bin's nicht. Wenn ich das doch wusste, warum habe ich mich auf die Freundschaft eingelassen? Warum habe ich trotzdem gesagt, ja, okay, let's be friends?
Ja, weil du es gut gemeint hast.
Ja, aber ich habe
Because
doch gewusst, dass es schief geht.
that's what friends are for.
Ich habe es gewusst in einem Gespräch, wo ich ihm erzählt habe, dass mir das schon zu oft passiert ist und dass ich nicht will, dass mir das mit ihm passiert. Habe ich gewusst, dass es mir mit ihm passiert. Und ich habe es gewusst und ich dachte, ich sage es ihm und er geht, aber er ist nicht gegangen und ich habe gewusst, dass er nicht geht. Und ich dachte, das macht es irgendwie besser, wenn ich es mal gesagt habe, aber es hat es nicht besser gemacht. Und
Okay, wenn
dann
du dir schon
habe ich ihm
schuld.
sogar von Anfang an gesagt, so, ich habe das Gefühl, das wird böse enden. Please don't make it come true. Und it came true. Und es ist so die Abfacke, weil ich hab es doch gewusst, ich wusste es. Ich habe in dem Moment so eine hunderttausendprozentige Klarheit gehabt, dass ich genau weiß, unsere Freundschaft hat ein Ablaufdatum und zwar an dem Tag, wo er mir sagt, ja, aber ich habe immer noch Gefühle für dich und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wusste
So
es.
ein Ablaufdatum wie so eine Avocado und dann so
Ja, und ich
bummschlecht.
habe darauf gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass dieser Satz kommt und dass unsere Freundschaft Boom macht. Und deswegen hat es mich jetzt auch nicht wahnsinnig verletzt, als er mir auf die Wange geküsst hat und ich dann gesagt habe, weißt du was, blas mir ein, ich gehe dann mal. Weil ich habe ja damit gerechnet. Ich habe die ganzen 2, 3 Jahre Freundschaft, die wir hatten, habe ich darauf gewartet, dass das passiert, weil ich wusste, die hat ein Ablaufdatum. Und das, warum habe ich es nicht besser gemacht?
Ja gut,
Und
du.
inwiefern kann man mich dafür verantwortlich machen? Weil das, was ich eben meinte mit dem Narzissten, man macht ja einen Narzisst auch dafür verantwortlich, obwohl der auch bestimmt viele Sachen unbewusst macht, das zu seinem Krankheitsbild gehört, bla bla bla, dass er anderen Leuten das Herz bricht. Und man sagt trotzdem, ich bin Opfer eines Narzissten geworden, der Narzisst ist der Böse und der hat mich verletzt. Der hat Verantwortung an der Sache.
Ich so glaube, ich würde das nicht schwarz-weiß sehen. So dieses, die Verantwortung hat nur einer.
Sondern nee, das nicht.
Es sind ja immer zwei mit dem Spiel, sonst also funktionieren klar. Solche Situationen natürlich nicht.
Aber es gibt so ja. Leute, wenn ich als Opfer eines Narzissten werden würde, dann kriege ich das mit. Ich gehe in die Beziehung rein und ich weiß, da ist was faul. Und ich werde in der Beziehung immer wieder merken, da ist was faul. Und nachdem die ersten dreimal irgendwas passiert ist, wie er hat mich geschlagen, er hat mich gegaslightet, sonst was, kriege ich das mit und ich stelle eher die Beziehung in Frage als mich selbst und ich kann gehen, weil ich habe inzwischen die Charakterstärke, das zu tun. Aber es gibt Menschen, die sind charakterstark wie so ein Zwergkaninchen und die sind halt so in der prädestinierten Opferrolle. Das sind so süße, kleine, unschuldige Mäuschen, die man einfach emotional auseinandernehmen kann und die sind die prädestinierten Opfer von Narzissten und das weiß man und das sieht man und man sieht so Mädels mit so einem Typen zusammenkommen und man denkt sich, Mädel,
lauf!
Lauf! Und das sind dann die, die sagen, ja, der hat mich jetzt eigentlich 5 Jahre lang zu Hause immer geschlagen und ja, irgendwie am Anfang war auch dann mal alles gut und dann wurde es immer schlimmer, aber ich bin dann mal geblieben, weil ich wusste ja auch nicht, was ich sonst und ich bin ja mit dem zusammen und ich liebe den ja auch und wahrscheinlich war es auch einfach meine Schuld, weil der hat ja gesagt, das ist meine Schuld. Wo ich mir dann denke, was ist eigentlich falsch mit euch? Wieso stellt ihr euch selbst mehr in Frage als ihn und eure Beziehung? Was ist denn los mit den Leuten? Aber es gibt halt Menschen, die haben diese Charakterstärke nicht, die haben dieses Selbstbewusstsein nicht dafür.
Mhm.
Und denen würde ich niemals die Verantwortung an der Situation geben, wenn die von einem Narzissten misshandelt werden, würde ich niemals sagen, ja, du warst ja auch selber schuld, also du warst mit einem Narzissten zusammen, der hat dich geschlagen und du bist da geblieben. Also ich finde schon, das ist jetzt irgendwie ein bisschen dumm von dir gewesen. So würdest du doch nicht mit den Leuten reden, wenn so eine bei mir in die Therapie kommt. Natürlich schimpfen wir auf den bösen Narzissten.
Ja.
Klar, sicher. Weil sie wusste es wirklich nicht besser. Sie war der festen Überzeugung, dass sie mit Schuld ist.
Aber also wenn sie nach 2 Jahren merkt, dass es halt irgendwie keine gute Beziehung ist und sie dann trotzdem da bleibt. Und ja, okay, vielleicht hättest du dann mal die Alarmsignale.
Ja, aber manchmal sind die Leute auch so unselbstständig, dass sie dann nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen. Oder die haben Angst. Oder die haben Angst vor dem Alleinsein. Oder die glauben tatsächlich, dass sie schuld sind und sie das verdienen. So wie ich früher in meiner ersten Begegnung mit einem Mann, der dann mich überwacht hat und meinte, ja, hier, schick mir die Einkaufszettel von DM. Ich glaube sonst nicht, dass du bei DM gewesen bist. Du warst bestimmt bei einem anderen Typen. Da habe ich ja auch mich überall für entschuldigt und das mitgemacht.
Ja klar, beim ersten Mal glaubt man sowas, weil man das nicht anders erfährt.
Aber ich war so torn, weil ich habe auf der einen Seite dann immer versucht, ihm alles recht zu machen und auf der anderen Seite habe ich auch sehr regelmäßig kommuniziert, dass ich das nicht gut finde, dass er mir so wenig vertraut und dass ich mich damit nicht wohlfühle und dass ich das mit mir nicht machen lassen will. Und das hat dann auch relativ schnell zu einem Ende geführt. So. Da war ich aber früher schon zu laut für, als dass ich sowas mit mir machen lasse, ohne es zu merken. Und ich habe klar auf der einen Seite mega die Schuldgefühle gehabt und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. So sollte das nicht sein.
Ja.
Und ganz viele Menschen, die Opfer von Narzissten werden, kriegen das gar nicht so mit. Und dann ist es plötzlich zu spät.
Deshalb passieren diese Situationen.
Genau.
Ja, wenn die Menschenkenntnis dafür taugen würde, ist ja das relativ frühzeitig zu erkennen, so wie man, keine Ahnung, Aggression ja sehr schnell erkennt.
Richtig.
Wären solche Konstellationen ja gar nicht entstanden.
Und es ist ja auch gar nicht so weit hergeholt. So, ich wurde auch schon mal von einem Mann geschlagen und ich sag auch immer dazu, ja, irgendwie auch nicht ganz zu Unrecht, weil ich habe ihm ins Gesicht gespuckt und das muss man bedenken.
Das ist richtig. So, er hätte gut, die Möglichkeit gehabt, die Situation anders zu lösen, aber du warst nämlich unschuldig.
Ich bin halt jetzt jemand, der halt dann bei sowas auch irgendwie sehr gut mitgehen kann. Und das ist in Ordnung. So, das führt halt immer zu schwierigen Situationen. Aber ich weiß in dem Moment, ich habe auch Schuld an der Situation. Ich bin meiner Verantwortung bewusst. Jetzt ist das bei Narzissten ja ein Ding, die reden dir ja auch noch ein, dass du schuld bist.
Ja,
die sagen, ja, du hast mich ja dazu gebracht, dass ich so handeln musste, weil du bist XY und deswegen musste ich das machen. Und irgendwann glaubst du es und du weißt nicht, wie du sonst glauben
musst
kannst.
Musst du mich jetzt betrinken, weil du so dumm bist.
Ja. So, und das finde ich halt, dann ist der Narzisst schon mehr in der Schuld, wie die blauäugigen kleinen Opfer von den Narzissten.
Ja, ist richtig.
Und ich sage jetzt nicht, dass alle Narzissten Opfer kleine blauäugige süße Häschen sind. Darum, das meine ich gar nicht. Kann ja jeder in sowas reinrutschen. Ich meine, ich bin auch quasi in sowas reingerutscht. Und ich bin aber auch ganz schnell wieder rausgerutscht.
Das Einzige, was du damit gemeinsam hast, ist, dass du tatsächlich blaue Augen hast.
Ja, aber so Opfer kann ja jeder werden. Und trotzdem gibt es ein paar Menschen, die sehr lange in dieser Opferrolle bleiben und die darunter anders leiden. Und das ich würde doch nicht dem Opfer die Schuld geben. Niemals würde ich dem Opfer die Schuld geben. Und
Nee.
gewissermaßen bin ich Täterin in vielen meiner Beziehungen gewesen, weil ich von vornherein gewusst habe, was ich tue. Und ich konnte es nicht aufhalten, weil ich nicht wusste, wie. Und ich habe es getan und ich habe Menschen damit verletzt. Und damit war ich Täterin und damit waren die Opfer. In vielen Beziehungen bin ich mir auch heute noch nicht sicher, wer Täter und wer Opfer war.
Ja.
Aber grundlegend war ich auch oft Täterin. Und das muss man dazu sagen. Also in dem Fall von S, der jetzt vor Gericht kommt, war ich Täterin. Habe ich meinen Teil dazu beigetragen, dass es ihn zerrissen hat?
Das
trage ich Schuld an seinem psychischen Verfall?
Das klingt nach zwei beziehungsweise drei unterschiedlichen Sachen. Weil, ja, du hast dazu beigetragen, aber Täterin klingt so, als wärst du alleine daran schuld gewesen. Und das ist, glaube ich, das Schwierige daran.
Alleine glaube ich nicht. Aber mit Schuld, ja.
Ja, aber das hört sich anders an.
Ja, aber auch nicht unbedingt besser für mich.
Nee, auch nicht viel besser, das stimmt.
In Anbetracht der Tatsache, was danach passiert ist, will ich daran nicht mitschuld sein.
Aber mitschuld ist halt immer so eine Gewichtung, ne? Bist du so, keine Ahnung, wenn du Prozentzahlen dranlegen willst, 60, 80, 90, 1000% mit daran schuld. Ich glaube, relativ wenig. Vielleicht war das eine der Indikatoren oder eine der Merkmale, die dann das fast zum Überlaufen gebracht haben. Aber nicht nur. Sämtliche verworrenen Gedanken über das Ende der Welt und über Jesus und Lemmy Kilmister Sir und Marilyn Manson waren ja vorher schon da. Das, was du gemacht hast, ist, du hast dem Ganzen irgendwie einen Kontext gegeben. Dadurch, dass du da warst.
Der war vorher nicht so. Der ist erst durch die Psychose so geworden. Der war vorher verschoben, aber der war nicht krank.
Also dieses Verschobene habe ich festgestellt, was dann immer ein bisschen verschobenerer wurde, so Step by Step. Und die Psychose hat dem Ganzen wahrscheinlich einfach so einen richtigen Kick gegeben.
Na, warum entwickeln Leute Psychosen?
Das weiß ich nicht, sag bloß mir, du studierst Psychologie.
Es gibt viele Gründe und viele verschiedene Indikatoren und Faktoren, die damit reinspielen, aber ein Grund davon ist auch, dass Menschen die Realität nicht aushalten und das Gehirn sich als Schutzmechanismus eine neue baut.
Ja, wie bei einem Trauma, ne?
Genau.
Ja.
Und das, was in seiner Realität in der Psychose ja so massiv anders gewesen ist von der jetzigen Realität, war A, er hatte eine Machtposition, in der er handlungsfähig war und Macht hatte. Und B, er war mit mir zusammen. In seiner Traumwelt waren wir ja quasi ein Paar. In seiner Psychose, in seinem Wahn, stand da ja eine andere Macht zwischen uns. Aber mein Herz gehörte ja in seiner Psychose ihm. Da stand nur eine andere Macht zwischen uns, die mich daran hindert, zu ihm zu kommen.
Und das Bild, was er drumherum gestrickt hat, war halt diese ganze Jesus-Teufel-Geschichte.
Genau.
Ja.
Und in der Geschichte in seinem Kopf hat er halt zwei Dinge ausgehebelt, die in dieser Realität für ihn nicht gut funktioniert haben. Das erste, das Gefühl, komplett machtlos zu sein und immer allem ausgeliefert. Und das zweite, dass er mit mir nicht zusammen sein kann. Und diese beiden Sachen hat er in seiner Psychose halt umgedreht. Und wenn das groß genug war, um in seiner wahren Welt eine Rolle zu spielen, wie viel habe ich ihm eigentlich wehgetan, ohne es zu wissen? Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben über mich selbst als Täterin nachgedacht. Ich weiß, dass ich bei vielen meiner Beziehungen Leuten Schaden zugefügt habe. Und ich habe das offen kommuniziert, ich habe Leute von mir gewarnt, ich habe von Anfang an gesagt, hey, you're getting yourself into trouble. Like, literally. Don't put your dick in me, I'm trouble.
Don't stick your dick in crazy.
Ja, so. Und ich hab die Leute gewarnt. Du kannst es mir nicht, ich war ehrlich. Aber ich war halt auch immer noch nicht gut. Und das ehrlich sein.
Aber das hast du ja bei ihm nicht zugelassen.
Rechtfertigt es ja nicht unbedingt. Nee, ich habe es bei ihm nicht zugelassen.
Da wolltest du ja besser sein.
Ich weiß, aber ich war ja nicht besser. Ich war trotzdem mit ihm gut befreundet und habe zugelassen, dass ich ihm das Herz breche.
Aber warst du ein Stück weit besser?
Ich wollte. Trotzdem.
Ein bisschen hat er sich das Herz auch alleine gebrochen, weil er hätte das auch einfach akzeptieren können.
Ja, aber ich frage mich halt einfach, inwiefern bin ich in all diesen anderen Beziehungen und zwischenmenschlichen Sachen, die ich so erlebt habe, eigentlich Täterin gewesen? Wie viel Täterin bin ich und was für Konsequenzen hat das für die Leben anderer? Wie viel Schaden habe ich eigentlich angerichtet? Und für mich fühlt sich das immer so an, ja. Okay. Die Audioaufnahme hat abgebrochen. Wir waren stehen geblieben bei in seiner Psychosenwelt hat er ja zwei Sachen ausgehebelt, die halt in seiner Realität nicht gut funktioniert haben. Und eins davon war eben die Nummer mit Machtgefühl hilflos sein und das andere war halt, dass keine Beziehung mit mir zustande gekommen ist. Und damit muss es ja schon irgendwie eine signifikante Rolle in seinem Leben gespielt haben, wenn es Teil seiner Wahnwelt geworden ist, dass die Beziehung zu ihm, zu mir, ihm irgendwie so wichtig war. Und ich weiß nicht, wenn ich mir das so angucke, ich hätte es ja verhindern können, ich hätte es ja besser wissen können. Und ich habe es halt trotzdem nicht getan und ich finde es irgendwie doof. Weil wenn ich jetzt zurückblicke auf auch die ganzen anderen Erfahrungen, die ich mit Menschen gemacht habe, dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen. Ich habe mich die letzten 2 Tage zum ersten Mal in meinem Leben gefragt, inwiefern ich eigentlich die Täterin in sowas bin, weil ich ja auch Menschen sehr verletzt habe. Und ich habe das auch sehr bewusst gemacht, aber halt aus Versehen. Also mir war klar, dass ich
Du
das
hast es ja
mache.
nicht bewusst gemacht, sondern du meintest, es ist eigentlich gut.
Ja, aber ich habe trotzdem immer Menschen verletzt. Und ich hab das angekündigt. Ich habe die gewarnt. Ich habe gesagt, don't get yourself into trouble, I'm trouble. Like, don't put your dick in crazy, I'm gonna hurt you. Und die haben halt nicht auf mich gehört. They put their dick in crazy. Und dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Also ich habe die ja gewarnt. So, don't get yourself in trouble. Hi, I'm in trouble. Ich habe das halt ernst gemeint. Und ich habe die Leute wirklich gewarnt. Und ich finde das
Vielleicht
irgendwie
hast du Terms
doof.
and Conditions ausdrucken können
Ich habe das mal
irgendwann.
gemacht. Das war aber mein
Was?
Manual, war mitunter so gedacht. Ich habe mal einem Typen einen Zettel gegeben, wo drauf steht, wenn du dich mit mir einlässt, muss dir von vornherein klar sein, ich bin kein guter Mensch. Ich tue Menschen weh, ich tue mir selbst weh, ich schade irgendwie allen. Immer wenn ich was anpacke, geht alles kaputt und zu 90% meines Lebens weiß ich nicht warum. Und es ist einfach belastend, aber ich habe mein Muster erkannt und ich weiß, dass es da ist. Also kann ich das Beste machen und dich warnen. So. Ich habe Zettel rumgegeben und dann steht da drin, versuch vernünftig mit mir zu kommunizieren, lüg mich nicht an. Lass uns irgendwie versuchen, damit klarzukommen. Es gibt so ein paar Grundregeln, mit denen man irgendwie umgehen kann. Und das erste ist, nimm Sachen nicht persönlich. Und das zweite ist, sprich vernünftig mit mir. Und dann gib mir Freiraum, wenn ich irgendwie komisch bin. Mein Gott, ist okay. Ich hab halt einen an der Waffel. Zieh dich eine Stunde zurück und lass mich meinen Film alleine fahren. Du bist nicht verantwortlich. Und ich habe so Sachen aufgeschrieben, ich die Leuten gegeben. So, how to borderline. Ich habe denen eine Anleitung gegeben, wie man damit vernünftig umgeht, das hat nicht funktioniert.
Ja, die beste Anleitung für How to Borderline ist Be an Autist.
Das funktioniert für dich. Und ich finde es halt super weird, weil ich meine, ich habe Leute von mir gewarnt und es hat halt nicht funktioniert, aber gewissermaßen bin ich trotzdem auch Täterin da drin und ich habe
Ja,
mich
Leute
bewegt,
lassen sich bei
Täterin zu
sowas
sein.
ungern warnen.
Ja. Und irgendwie
Irgendwie.
hat mir auch nie einer richtig geglaubt. So,
Ja,
oh, du bist ein
ja.
tolles Mädchen, was soll schon passieren? Bitch.
Ja, aber wie viel Schuld gibt man jemandem, der eine Warnung ignoriert?
Ja, aber wie viel Schuld gibt man jemandem, der Warnsignal ist?
Ja, aber wenn du an den Strand gehst und da steht Achtung, Haie, und du gehst ins Wasser und dich beißt ein Hai, ja, dann wusstest du es. Ja.
Ist schon richtig,
Dann
ja.
hast du deine eigene Verantwortung benutzt, um zu denken, ja, Warnung ist mir
Aber
egal.
bedenke den emotionalen Aspekt.
Ja, das stimmt.
Man denkt ja dann trotzdem, ja, aber mit mir wird alles anders. Die Liebe wird das schon regeln. La 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 la. Und dann regelt die das nicht. Blöde
Ja.
Bitch. Deshalb weiß ich nicht. Das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich jemandem wehgetan habe, ohne das zu wollen. Und ach, keine Ahnung.
Ja, und
Mir
was
macht das
ist.
jedenfalls schwer zu schaffen, weil ich weiß, dass ich da eigentlich als Zeugin sitze und ich weiß, dass ich da eigentlich nichts rechtfertigen muss und ich weiß, dass die das da alle eigentlich nicht wissen und dass außer mir das keiner denkt, aber ich sitze da und halte mich für eine Mittäterin an der Situation, weil ich weiß, dass ein Teil von dem, was ich an Entscheidungen getroffen habe, dazu geführt hat, dass es bei ihm so gravierend bergab gegangen ist. Und es wäre wahrscheinlich auch ohne mich bergab gegangen, aber das kann man nicht wissen, weil wir haben nur dieses Universum zum Vergleichen und in diesem Universum weiß ich, In whatever happened, I played my part. Und ich kann jetzt da nicht meinen Kopf aus der Schlinge ziehen und sagen, ja, es ist auch irgendwie einfach ein klassischer Fall von Scheiße gelaufen, weil nein, ich war da und ich habe gesagt, es läuft blöd und ich habe es gewusst und ich habe das trotzdem gemacht und es ist nicht gut. Und bei wie vielen anderen Menschen war das schon so? Bei wie vielen Menschen bin ich eigentlich Täterin? Bin ich das? Bin ich Täterin?
Nee, in irgendeiner Geschichte bist du definitiv der Bösewicht, der Villain in someone's Story.
Ja, aber irgendwie dachte ich immer, das ist so eine 50-50-Balance. Ich wurde genauso oft gefickt, wie ich Leute gefickt habe, und das ist in Ordnung. Und weiß ich nicht. Trotzdem habe ich jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl.
Ich finde großartig, ein schlechtes Gefühl brauchst du nicht zu haben, weil das Verantwortungsbewusste, was du gemacht hast, ist, dass du vorher die Warnung ausgesprochen hast.
Toll.
Ja, das ist wie die Sache mit den Haien.
Ja.
Und das hatte ich ein bisschen, wenn du bei dem Stichwort Täter-Opfer bleiben willst, das hatte ich ein bisschen aus der alleinigen und kompletten Täterrolle rausgeholt. Weil du warst so selbstreflektiert und aufmerksam und hast gesagt, hier, please be careful, don't stick your dick in crazy. Und du hast vor allen Dingen die Grenze kommuniziert und die hast du durchgehalten.
Habe ich nicht sogar dich irgendwie gewarnt?
Du hast mich auch gewarnt.
Siehst du?
Du warnst mich regelmäßig.
Ja, siehst
Ja,
du?
du warnst mich eigentlich jedes Mal, wenn du deine Tage hast, aber das ist eine andere Geschichte.
It's valid.
Und
I'm trying to be kind. I'm not a good person, but I'm trying to be at least an honest one.
ja. Ja, vielleicht ist das auch der Punkt und das ist das, was du damals auch versucht hast.
Ich muss letztens J aus dem Training erzählt, wo ich vorhin zu Besuch war. Und habe ihm gesagt, pass auf, ich kann ja nicht dafür garantieren, dass in meinem Leben nicht wieder irgendwas scheiße läuft. Und jetzt gerade läuft halt alles gut und es ist super und ich freue mich. Aber
Wir wissen, wie Karma funktioniert.
ja, jemand, der schon mal in Kanada gewesen ist, findet den Weg dahin halt leichter. Und jemand, der schon mal ziemlich am Boden im Leben gewesen ist, der fällt da auch einfacher wieder hin, weil man war ja schon mal da. Jemand, der noch nie in der Situation gewesen ist, so tief zu fallen, der braucht ein bisschen, bis er dahin fällt. Man fällt nicht von heute auf morgen in ziemlich tiefe Löcher. Also, braucht ein bisschen. Aber wenn du schon mal da gelegen hast, ist die Stelle irgendwie bekannt.
Ja,
Und
wenn du
dahin
lang genug in den Abgrund
zurückzugehen,
schaust, schaut der Abgrund irgendwann in dich.
ist halt für jemanden, der schon mal da war, einfacher. Auch die Hemmschwelle ist ja eine ganz andere. Meine Hemmschwelle, dummen Scheiß zu machen, ist ein ganz anderes Kaliber wie die Hemmschwelle von aus Illingen-L, nettes liebes Mädchen von nebenan. Die hat doch eine ganz andere Hemmschwelle damit. Die würde doch die Hälfte von dem abgedrehten Kram, den ich in meinem Leben gemacht habe, würde die nicht machen. Und das finde ich gut. Ich finde es toll. Ich wünschte, ich hätte es so gut hingekriegt. Habe ich nicht. Meine Hemmschwelle ist für den Arsch. Aber es ist halt irgendwie, ich kann ja nicht dafür garantieren, dass ich nicht nur mal in so ein Loch reinfalle. Und
Ja.
damit warne ich dich halt regelmäßig, mit dem Hintergedanken von, ich weiß, jetzt gerade ist alles gut. Und ich weiß, jetzt gerade bin ich auch keine Belastung und Gefahr für dich. Aber wenn du mit mir zusammenbleiben willst und ich habe in 5 Jahren, keine Ahnung, eine Fehlgeburt, meine Mom stirbt, irgendwas Schlimmes passiert, dann kann ich nicht dafür garantieren, dass mich das wieder aus der Bahn, nicht wieder aus der Bahn wirft, weil ich weiß es nicht. Weil mich haben schon Sachen aus der Bahn geworfen und you never know how life plays with you.
Ja.
Und ich weiß halt, dass ich da eher die Veranlagung für habe, halt nochmal schlechte Strategien auszugraben, um mit Situationen umzugehen, als jemand, der diese schlechten Strategien noch nie kennengelernt hat.
Das ist richtig.
Für mich fühlt sich das mehr nach zu Hause an, so unten im Dreck zu liegen. Ich muss doch damit klarkommen, dass es jetzt gerade nicht so ist.
Oh, you
Für
missed
mich
the
fühlt sich
misery.
das komisch an, dass es sich gut anfühlt. Und für mich ist es halt mehr gewohnt, dass es nicht so ist. Und ich habe halt Angst, dass wenn was schief geht, dass ich dahin zurückfalle. Und das kann man ja nicht ausschließen, egal wie.
Nee, das kann man niemals ausschließen. Was man tatsächlich ausschließen kann, ist, dass das Leben komplett von vorne bis hinten Sunshine and Rainbows ist. Das heißt,
Ja,
irgendwas wird
aber
auch schief gehen.
dann ist es mir lieber, ich habe dich gewarnt und du weißt, worauf du dich einlässt, weil mit einem Mädchen, was psychisch stabil ist und was so einen Scheiß noch nicht erlebt hat, sind die Chancen, dass euch sowas passiert, auch geringer. Die Chancen, dass in meinem Leben noch mal was gravierend schief geht, sind höher, weil in meinem Leben die Bullshit-Rate einfach relativ hoch ist. So, ich habe
Jetzt
eine
haben wir den
sehr
Vorteil, dass ich
große
dich.
Frequenz für auf die Schnauze fliegen und es ist halt so.
Jetzt haben wir den Vorteil, dass ich dich lang genug kenne und dass ich das irgendwie weiß.
Ja.
Und trotzdem noch nicht schreiend weggelaufen bin.
Doch schon einmal.
Ja. Wir haben uns aber wiedergefunden.
Ja, aber du bist schreiend weggelaufen.
Ja, das ist
Ja, und damit
richtig.
weiß ich eigentlich, dass ich in einer Situation, wo es nochmal richtig schief geht, damit rechnen kann, dass du wieder gehst. Und das finde ich richtig und wichtig und das schätze ich an dir, weil du passt auf dich auf. Und das kann ich von den anderen Männern, mit denen ich was zu tun hatte, nicht behaupten. Die haben nicht auf sich aufgepasst. Und guck mal, was passiert ist. Der eine sitzt jetzt vor Gericht. Fucking hell. So, die haben nicht auf sich aufgepasst. Ich habe sie gewarnt und die haben keine Grenze gesetzt.
Ja,
Warum bin ich denn
das.
immer dafür verantwortlich, dass das nicht passiert?
Und
Aber
wurde.
in der Beziehung mit uns, du kannst eine Grenze setzen, du kannst Stopp sagen. Ich kann mich da bei dir drauf verlassen, was mir jetzt nicht unbedingt das
Vor
beste
allen Dingen
Gefühl gibt.
bei
Aber
der,
das
bei
ist
der
okay.
Situation damals. Nicht, dass es schön gewesen wäre, aber ich habe auch diese Grenze einfach durchgehalten.
Ja,
Und
richtig.
ich habe gewissermaßen die Warnung ernst genommen, auch wenn sie damals nonverbal war und dass sie aus der Situation war, aber ja.
Ja.
Das Ganze dann einfach ernst genommen. Und das finde ich ist so ein bisschen das Erwachsene daran. Weil, wenn du weißt, was du tust und du machst trotzdem Scheiß, ja, dann hast du es vorher besser gewusst.
Ja, schon.
Irgendwie und mit erwachsenen Menschen kann man so umgehen. Bei Kindern kann man das natürlich nicht machen. Kinder kannst du sagen, ey, du solltest da nicht draufklettern und dann da die Rutsche runterrutschen.
Und
Die machen
machen es
das trotzdem
trotzdem.
und dann tun sie sich weh und dann hast du trotzdem Schmerzen. Wie mit einer Katze.
Ja, aber bei dir
Ja.
kann ich mich halt darauf verlassen, dass du, wenn irgendwas ist, wo ich keine Grenzen mehr habe, dass du selber eine setzt. Und zum einen finde ich, das gibt mir das Gefühl von Sicherheit, weil ich muss nicht auf dich aufpassen und ich muss nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Weil wenn du merkst, dass ich irgendwie nicht mehr gut für dich bin, dann kannst du selber eine Grenze setzen. Auf der anderen Seite, ja, es ist jetzt auch nicht unbedingt so nice zu wissen, dass wenn mein Leben den Bach runtergeht, ich potenziell völlig alleine dastehe.
Nicht, dass ich
Aber
das vorhätte.
ja, ich weiß, nicht, dass ich das vorhätte, aber auf der einen Seite, ich finde es toll und ich finde es wichtig, dass du dich abgrenzen kannst und dass du dann Stopp sagst, weil ich bin da nicht so gut drin. Und auf der anderen Seite fühlt sich das auch irgendwie echt insecure an. Aber ich weiß nicht, mir ist es lieber zu wissen, wenn ich potenziell schädlich für dich bin, dann schützt du dich vor mir. Und das ist cool, das ist wichtig, das ist gut.
Das ist das, was damals auch hätte passieren sollen.
Ja,
Also
und
nicht
das
mit mir,
ist nee,
sondern
mit allen
ja.
anderen.
Ja.
Und das ist halt das, was quasi mit S jetzt nicht passiert ist. Und es ist
Ja.
halt, inwiefern bin
Ist
ich
nicht
in
so,
der
ich will mich da nicht
Verantwortung?
glorifizieren. Ich habe das auch schon andersrum gemacht. Und ich war schon Leuten hinterher getraut. Und ich war auch schon dämlich genug.
Ja.
Und dann verbrennt man sich eben die Finger.
Und
Zum
du
Glück
warst auch
ist.
schon toxisch und ein Arsch. Das ist
Ja, auf
okay.
jeden Fall. Ich war auch schon, wenn du, um bei der Terminologie zu bleiben, ich war auch schon der Täter in irgendeiner Geschichte.
Ja.
Ich war auch schon gemein zu Leuten. Und ich habe daraus gelernt, wie man halt weniger gemein ist oder es zumindest gut genug versucht.
Ja.
Ja.
Trotzdem fühle ich mich gerade einfach mit der Situation ziemlich unbehaglich, weil ich einfach das Gefühl habe, immer überall Schaden anzurichten, ohne es zu wollen. Und ich ziehe halt eine Riesenspur voller gebrochener Menschen und Scherbenhaufen hinter mir her. Und inwiefern bin ich mit Schuld, dass sie da liegen? Und was kann ich tun, um das zu verhindern? Und warum immer ich? Und warum passt keiner besser auf sich auf? Und ich
Das
meine es
sind
doch
viele
eigentlich
Fragen
nur
auf
böse.
einmal.
Warum
Ja.
endet es immer böse? Und das gibt mir echt das Gefühl, ein süßes Monster zu sein. Und so habe ich mich das letzte Mal gefühlt, als ich 13 war. Naja, 15. Das ist irgendwie nicht so geil.
Nee. Vor allem, was es objektiv betrachtet auch nicht wahr ist, aber subjektiv sich so anfühlt.
Doch, ich habe allen Menschen in meinem Leben ziemlich das Herz gebrochen. Und das ist so.
Ja, teilweise haben sie das mit dir auch versucht.
Ja, versucht. Das ist der Punkt.
Ja, vielleicht bist du unbreakable.
Ich bin das Alpha-Arschloch.
Das Alpha-Arschloch. Wenn man alle Arschlöcher durchgespielt hat, dann kommt man zu dir, oder wie?
Ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich einfach nicht gut mit der Situation.
Ich glaube nach wie vor nicht, dass du Schuld daran hast, sondern dass du einfach ein Teil dieser langen Kette warst. Du warst nur relativ am Ende von dieser Kette.
Aber das bin ich irgendwie oft.
Ja, vielleicht ist das der Purpose, den
Kann
dein
ich nicht bei
Leben.
irgendwie mal die gute Rolle kriegen?
Hey, here you are.
Ich glaube noch nicht, dass das hier ein friedliches Ende nimmt. Und bis jetzt habe ich in deinem Leben auch noch keine so gute Rolle
Ich
gespielt.
finde schon.
Ich weiß ja nicht.
Naja, worauf ich hinaus will, ist, dass du dir nicht die alleinige Schuld für irgendwas geben musst, sondern dich vielleicht als Glied in einer langen Kette betrachten kannst. Blöderweise am Ende dieser Kette und kurz
Und
vorher.
blöderweise bei vielen Menschen.
Ja, in der einen Situation jetzt, irgendwo in dieser Kette hänge ich auch, nur halt in einer anderen Rolle.
Ja.
Und irgendwie zwei, drei Dinger vorher.
Ja, aber das ist der Punkt. Du hängst immer in einer anderen Rolle.
Ja.
Ich finde keine Geschichten in meinem Leben, in denen ich nicht der Arsch bin. Ich finde keine.
Findest vor allen Dingen jetzt keiner, wenn du nur über Beziehungen nachdenkst und über solche, die dem ähneln, worüber wir gerade reden.
Meiner Mom war ich der Arsch, bei meinem Dad war ich der Arsch, bei meinem ersten Freund war ich der Arsch, bei meinem zweiten Freund war ich der Arsch. Okay, da war er auch der Arsch. Wir waren beide der Arsch, das ist okay. Da war es von beiden Seiten fucked up.
Doppelarsch.
Aber ich war der Arsch, der gegangen ist. Und ich war der Arsch, der schneller damit abgeschlossen hat. In dem Zwischen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen darf, in dem Zwischenfick war ich der Arsch.
Inzwischen
In der
klingt so
Sache
nach
mit
aus Versehen.
dem Alkohol war ich der Arsch, aber ich war ein ehrlicher Arsch. Ich habe gesagt, dass es dumm ist. Aber ich war der Arsch.
Vögel ballern Mannes Klo.
Ja.
Ja.
Ich war
Und
eigentlich immer der Arsch.
gerade hier hast du versucht, nicht der Arsch zu sein.
Ja, aber ich war
Und
der Arsch.
ja. Aber du wolltest nicht. Du hast von vornherein eigentlich versucht, es nicht zu sein.
Ich habe immer versucht, nicht der Arsch zu sein. Und trotzdem war ich immer der Arsch. Und ich verstehe nicht, wieso.
Naja, zu
Bin ich
Täter.
irgendwie das geborene Arschloch?
Nein, das nicht. Zu
Doch.
Täterschaft gehört ja so ein bisschen Vorsätzlichkeit. Zu Mord gehört Vorsatz.
Ja, schon.
Ja, und zu Täterschaft gehört auch, dass du dir vornimmst so, ach ja, den hier, dem gebe ich jetzt ein richtig cooles Gefühl, dann breche ich ihm das Herz und dann lasse ich ihn liegen. Das ist, glaube ich, eher so ein Gefühl von Täterschaft. Das andere war ja eher so aus Versehen. Also wenn du dir die Schuld geben willst, dann eher so ein aus Versehen.
Ja, aber bin ich jetzt einfach ein Arschloch oder bin ich mein ganzes Leben lang schon der Elefant im Porzellanladen? Kann ich nicht einfach meinen fetten Arsch mal in, keine Ahnung, U-Boot-Geschäft bewegen, wo ich einfach nichts mehr kaputt
Wie
machen
stellst du dir
kann?
ein U-Boot-Geschäft vor, wo so ein
Das ist
Regal solche U-Boote sind? Die sind so 30 Meter
real.
lang und.
Aber ich glaube nicht, dass ein Elefant die einfach umwerfen kann. Und ich mag nicht mehr der Elefant im Porzellanladen sein. Und es um mich herum zerbricht immer und es tut allen Beteiligten weh und ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber auf der anderen Seite, in wie vielen Beziehungen bist du der Gute gewesen und in wie vielen Beziehungen in deinem Leben bist du nur verletzt worden und hast gar keine Rolle darin gespielt, dass du der Schlechte warst?
Nur
Oder
der
so sieht.
Gute. Natürlich war ich nirgendwo nur der Gute. Sonst wären die Beziehungen nicht zu Ende gegangen. Das ist dieses klassische Beispiel von wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein.
Erinnerst du dich noch an die Studie, die ich dir mal vorgelesen habe? Wir müssen mal ganz kurz hier. Nee, haben noch ein bisschen Zeit. An die Studie, die ich dir mal vorgelesen habe, mit den Frauen, die in ein Bewerbungsgespräch gegangen sind,
Mit dem
mit
Make-up?
dem Make-up. Die
Ja, aber wiederholen es nochmal.
haben sich. Am Anfang wurde gesagt, es geht um eine Forschung zum Thema Stigmatisierung und wie man Menschen falsch behandelt. Und die wollen gerne den Frauen Narben ins Gesicht schminken und schicken die dann ins Bewerbungsgespräch. Und dann möchten die gerne hinterher erfahren, wie sehr die Frauen mit den Narben im Gesicht stigmatisiert wurden. Und inwiefern das denen zum Nachteil wurde, dass die eben ja, einen Makel im Gesicht haben, dass es halt irgendwie zu unfairer Behandlung geführt hat. Und die haben die geschminkt und die haben den Narben ins Gesicht geschminkt und die haben denen ihr Spiegelbild gezeigt. Und haben dann gesagt, pass auf, wir machen noch den letzten Feinschliff, dann gehst du zum Bewerbungsgespräch. Und beim letzten Feinschliff haben die das ganze Make-up runtergemacht, haben aber den Frauen danach keinen Spiegel mehr gegeben. Und die Frauen sind ins Bewerbungsgespräch gegangen mit
Und
dem Gefühl
dachten nur, sie
von,
sehen so aus,
sie
ja.
sehen so aus. Und die haben alle oder der größte Prozentteil hat Stigmatisierung wahrgenommen, hat wahrgenommen, dass Kommentare gefallen sind, die ihnen gegenüber abwertend waren. Und hat sich irgendwie da benachteiligt gefühlt, weil die das erwartet haben. Und erwartest das, also du kriegst das, was du erwartest.
Das wussten sie
Und
schon im Buddhismus. Aber
genau, ich
ja.
als Mensch mit Borderline frage mich halt auch gewissermaßen, ich habe mir jetzt von so vielen Menschen anhören müssen, was für schlechte Menschen Borderliner sind und wie manipulativ die sind und wie sehr die alle verletzen und wie schlimm wir als Menschen sind, dass ich gar nicht vergleichen kann, inwiefern ich jetzt mehr oder weniger Arschloch in den Beziehungen war als jetzt vielleicht andere. Und wenn du von dir sagst, ja, aber meine Beziehungen haben auch oft damit geendet, dass ich irgendwie eine nicht so nette Rolle gespielt habe, sonst hätten sie ja nicht geendet, dann hört sich das anders an. Weißt du, was ich meine? Weil du bist eigentlich, du bist ein aufrichtiger, guter Mensch und du bist definitiv kein Borderliner oder Narzisst. Also, wenn das in deinem Leben ja auch so gelaufen ist, dann ist das vielleicht einfach, wie die Dinge laufen, und wir spielen immer auch hier und da mal die schlechten Rollen in Menschen. Und es gibt einen Grund dafür, dass viele Menschen nicht mehr in unserem Leben sind. Und das ist okay. Aber wenn ich das sage, dann fühle ich mich damit immer wie großes Borderline-Arschloch, gefährlich, böse, brutal. Einfach weil ich jetzt schon von so vielen Leuten gehört habe, wie schlimm ich ja eigentlich bin. Und
Und dann klingt das für dich, als müsstest du mit einem Warnschild rumlaufen, so bitte fass
genau.
mich nicht an, ich bin gefährlich.
Aber
Und bei mir
eigentlich
klingt das so
sind.
nach, ich bin einfach Mensch und es ist menschlich, so in sozialen Situationen mal so und so zu
Genau, und
reagieren.
inwiefern beurteile ich mich selbst eigentlich im Hinblick auf dieses Stigma? Inwiefern sehe ich mich selbst in diesem Licht?
Das hast du die ganze Zeit schon getan, indem du das immer darauf referenziert hast mit, ich bin ja empathischer als alle anderen und ich hätte das wissen müssen und ich war immer das Arschloch da drin und
Ich weiß
ja,
ja auch, dass ich gefährlich bin.
genau, und ich glaube, das kannst du so sehen.
Oder?
Vielleicht hast du aufgeschminktes Stigmata.
Aber es ist ja auch ein bisschen was dran.
Ein Stück weit ist da was dran.
Wenn ich mir angucke, was für ein Rattenschwanz an Scheiß ich hinter mir herziehe, ist da schon irgendwie was dran. Aber wenn ich da mit anderen Leuten rede und die erzählen mir, dass sie sowas auch erlebt haben und die sind definitiv psychisch jetzt nicht so ein Wrack, dann frage ich mich, inwiefern das nicht eigentlich sogar normal ist.
Ich glaube, dieses
Und
man ist das Arschloch in irgendeiner Geschichte mal, ist normal. Und das, was dich daraus hervorhebt, ist, dass du wusstest, wie empathisch du bist, dass du wusstest, welche Wirkung du auf andere Leute hast und dass du das irgendwann kapiert hast und das dann einfach aufrichtig kommuniziert hast. Wie bei dem Typen mit dem Weltenblick. Ja. Also eigentlich trifft dich. In Sachen passiert sowas nur, weil es eine Borderline-Reaktion ist. Da trifft dich, glaube ich, überhaupt keine Schuld, weil das hast du damit ausgehebelt, indem du es einfach reflektiert hast. Und es einfach Leuten erzählst, so wie du mir das ständig erzählst. Und was ja auch eine reflektierende Sache ist, weil wenn du das.
gewissermaßen habe ich das ja auch eingetrichtert gekriegt, mir erzählt, seit ich meine Diagnose habe, und ich weiß seit über 10, seit ungefähr 10 Jahren, weiß ich, dass das so ein Ding ist. Also man hat mir mit 14, 15 irgendwann zum ersten Mal gesagt, jo, ist wahrscheinlich Borderline, aber die Diagnose dürfen wir dir noch nicht stellen. Und das heißt, ich habe seit knapp 10 Jahren auf dem Schirm, dass ich das Arschloch bin. Ich kenne seit knapp 10 Jahren die Stigmata, die mit der Krankheit verbunden sind. Seit knapp 10 Jahren darf ich mir anhören, wie manipulativ Menschen wie ich sind, wie
Das ist
schlecht
richtig.
und böse Menschen wie ich sind.
Ja, wie der eine, der in deinen Instagram-Kommentar neulich geschrieben hat, so einmal eine Borderline-Beziehung gehabt und seitdem Single.
Ja, aber es gibt auch
Ja.
so viele Menschen, denen das Herz gebrochen wurde von anderen Menschen als Borderlinern, und die wollen
Ja.
dann auch nicht für immer Single bleiben. Und vor allem, dann sagen die ja nicht, ja, eine Frau hat mir das Herz gebrochen, ich werde jetzt einfach homosexuell oder so, keine Ahnung, ich schlafe nur noch mit Topfpflanzen. Weil eine Frau hat mir das Herz gebrochen. Die pauschalisieren das ja auch nicht, aber bei Menschen mit Borderline macht man das auf einmal.
Ja, und das ist ja,
Oder bei
zum einen ist es ja.
Rothaarigen oder Blonden. Man sagt ja auch nicht, ja, mir hat mal eine blonde Frau das Herz gebrochen, jetzt kann ich nie wieder mit einer blonden Frau zusammen sein. Das macht man irgendwie mit so Eigenschaften nicht, aber bei Menschen mit Borderline macht man das irgendwie ganz automatisch. Und ich verstehe, dass sie schon irgendwie Eigenschaften mitbringen, die jetzt nicht immer einfach sind, aber das normale Leben ist jetzt auch nicht immer einfach, und es gibt auch
Nee.
Menschen besides Borderline, die irgendwie nicht so nett sind.
Ja, jede Menge.
Aber ich weiß halt nicht, was bei mir meine Schuld ist und was die Schuld bei der Krankheit ist. Und manchmal macht es, dass ich mich für einen sehr schlechten Menschen halte. Und ich weiß nicht, wo das anfängt und aufhört.
Und hinzu kommt, dass im Laufe der letzten 10 Jahre ja die Ausprägungen der Krankheit wesentlich weniger geworden sind.
Ja, schon.
Das heißt, alles darauf schieben lohnt sich auch nicht.
Weißt du, bei anderen Menschen würde man sagen, ja, der ist halt charismatisch. Und bei mir, ich bin manipulativ.
Ja, auch wenn das
Thanks.
Ergebnis manchmal exakt das gleiche ist.
Ja, und ich manipuliere ja niemanden mit bösen Absichten oder bewusst. So Menschen, die charismatisch sind, die werden einfach anders wahrgenommen, die stehen anders im Mittelpunkt, die erregen anders Aufmerksamkeit. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist nur das, dieses mehr Menschen finden charismatische Menschen halt interessant.
Aber auch nicht immer nett.
Ja.
Steve Jobs hat man als charismatischen Menschen bezeichnet und trotzdem wollte niemand für ihn arbeiten.
Ja, und ich habe halt einfach viele Geschichten zu erzählen. Und mit mir kann man sich ganz gut unterhalten, aber das liegt auch einfach daran, dass ich einen Verbal-IQ habe, der ganz brauchbar ist. Das hat aber doch dann nichts damit zu tun, dass ich ein schlechter Mensch bin oder nicht oder wie oder was. Aber ich schiebe das immer so schnell auf das Borderline, weil mir das so oft gesagt wurde, die letzten 10 Jahre. Aber vielleicht ist das gar nicht so. Ja, was ist jetzt das Fazit?
Das Fazit ist, dass du,
Dass ich mich selber stigmatisiere, dass ich mich für einen schlechten Menschen halte, weil mir alle eintrichtern, dass ich ein schlechter Mensch bin. Und dass ich mir jetzt einen Film fahre, dass ich schuld an Sachen bin, an denen ich gar nicht schuld bin. Weil, ja, warum eigentlich?
Ja, ein bisschen, weil du in einer langen Kette von Ereignissen halt das Vorletzte warst oder so ähnlich.
Ja, und weil ich in ganz vielen anderen Geschichten einfach nicht so nette Rollen hatte, aber wer hat das schon?
Kennst du Lemony Snicket, eine Reihe betrüblicher Ereignisse? Oder wie auch immer der
Ja.
deutsche Titel ist. Das ist auch nur so 6 Bücher, wo drin ist, ja, scheiße gelaufen. Und der Typ, der die beiden Kinder versucht zu retten, versucht das auch und er scheitert halt jedes Mal, indem er alles nur noch schlimmer macht, was er anfasst. Der ist aber eigentlich nicht der Villain in der Geschichte. Das kapiert man immer erst hinterher, wenn man das nochmal drüber nachdenkt und rückblickend nochmal liest. Oder die Filme nochmal sieht. Und dem ist dann eigentlich auch kein Vorwurf zu machen, weil er hat es eigentlich ganz gut gemeint und ganz gut versucht. Es ist halt schiefgelaufen. Und ein schiefgelaufener Versuch ist immer noch keine arschlochhafte Täterschaft. Sowas in der Richtung. Does that make sense?
Ja, und ich fühle mich ein bisschen besser.
Gut.
Aber jetzt klebe ich an der Frage, ob ich mich selber stigmatisiere und...
Tust du nicht.
Ah!
Tust du nicht, weil du hast keine Visitenkarte, wo drauf steht, hallo, ich bin Celine, Borderlinerin, professionell.
Nee, aber ich stelle mich Leuten manchmal vor mit Hi, be careful, I'm trouble. Like, don't get yourself into trouble. Schon so viele Leute von mir gewarnt. Ist eigentlich traurig.
Du kannst ja angewöhnen, die Warnung ein bisschen anders auszusprechen.
Ja, was soll ich denn sagen?
Terms and conditions apply, weiß ich doch nicht.
Ja, wie den Antrag auf unverbindlichen Geschlechtsverkehr mache ich jetzt so in Terms and Conditions, wenn man sich mit mir anfreunden möchte.
Ja.
Ja, ganz toll. Fuck.
Wie dir das Hilfe macht, also, I don't know.
Nee, eigentlich will ich nicht mehr das Gefühl haben, dass ich irgendwie immer ein Arsch bin. Ich will gerne das Gefühl haben, dass es menschlich ist, dass man Fehler macht, dass Sachen schieflaufen. Und dass ich nicht die Verantwortung dafür habe, dass andere Menschen keine Grenzen gesetzt haben. Weil ich bin für meine verantwortlich und die sind für ihre verantwortlich. Und wenn die keine gesetzt haben, dann ist es nicht meine Schuld.
Wenn du jetzt überlegst in den Freundschaften, die du in den letzten 2 Jahren aufgebaut hast, dann
Läuft das da besser?
läuft das da besser.
Ja.
Weil es, gut, es waren auch Menschen, die sowas ganz intuitiv kapiert haben.
Ja, vor allem waren es auch Frauen.
Ja.
Mimi. Ja, danke, dass ich meine Gedanken mit dir sortieren durfte. Danke fürs Zuhören.
You're welcome.
Love you.
Hallo, Mädchen.